Wir haben heute einen wunderbaren Gast hier, den Michel und ich quasi schon auf dem in Hamburg bei der Nordcon mehr oder weniger verpflichtet haben und jetzt hierher gezogen haben, nämlich der Marc Söker. Marc, hi, grüß dich. Schön,
Moin,
dass es
Marc.
geklappt hat.
Ja, ich freue mich. Dankeschön.
Sehr schön. Ja, Marc, magst du einfach ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, mein Name ist Marc Söker, ich bin 35 Jahre alt, ich wohne in München, und ich bin der Erfinder des Rollenspiels Dieseldrachen. Ja, soll ich ganz von vorne anfangen, oder?
Du erzähl, wie du willst. Wir haben Akku.
So sieht's aus.
Ja, also ich bin Rollenspieler seit, boah, bestimmt 15, 20 Jahren eigentlich schon. Bin aber relativ spät erst zum Pen and Paper gekommen. Ich habe also aufgrund der Ermangelung an Möglichkeiten bei mir in der Heimatstadt gab es keine Pen and Paper Runden oder man konnte sie nicht so leicht finden. Und dann habe ich erst mit Chat-Rollenspiel angefangen oder habe so auf MMO-Rollenspiel-Servern gespielt und bin dann erst so vor 10, 12 Jahren dann zum Pen and Paper gekommen. Und fast in derselben Zeit hatte ich dann auch schon die ersten Ideen für Dieseldrachen. Und seitdem arbeite ich da dran, ja.
Was war denn so dein erstes Rollenspiel?
Also, ich sag mal, das erste, was überhaupt so in die Rollenspielrichtung ging, das waren diese Abenteuer-Spielbücher, Hexenmeister vom Flammenden Berg, so Entscheide-Selbst-Bücher. Das erste Pen and Paper, was wir mal gespielt haben als Kinder, wo wir aber gar keine Ahnung haben, wie das funktioniert, das war mal so ein Nachmittag, das war das Schwarze Auge. Das hat aber irgendwie, da wusste keiner so richtig, wie das laufen soll, dann haben wir es auch nicht weitergemacht.
Ich glaube, das war bei allen früher so.
Genau.
Also zumindest, ja, die nicht mit Midgard angefixt wurden, wurden mit DSA angefixt.
Ja. Ja, und dann habe ich irgendwann tatsächlich dann endlich, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, habe ich dann erst eine Rollenspielrunde gefunden. Und da war das tatsächlich nicht das Schwarze Auge. Jetzt müsste ich aber lügen. Ich glaube, wir haben so One-Shots gespielt und dann Shadowrun und so, aber auch nur unregelmäßig. Und dann so die richtige regelmäßige wöchentliche Runde in München, das war dann DSA. Also wirklich über 5, 6 Jahre lang.
Und dann wahrscheinlich auch DSA 4 schon, ne?
Genau, das war in München war das schon 4.1 sogar.
Naja.
Und damals zu Hause mal ausprobiert, war das, glaube ich, 4.0. Aber ja.
Ja, sehr
Und
spannend.
dann bist du quasi auf die Idee gekommen, Dieseldrachen zu entwerfen. Wie bist du? War das eher so, weil du die Idee hattest oder weil dir irgendwo was gefehlt hattest und du dir dachtest, da mache ich jetzt was Eigenes, das fehlt. Da habe ich eine Lücke entdeckt.
Ich habe, also so wie bei allen, glaube ich, man spielt halt dann auch mehrere Systeme so ein bisschen und mag dann die eine Sache bei dem einen System und die andere Sache bei dem anderen System. Und je mehr man dann spielt, oder je mehr ich gespielt habe, umso ungeduldiger bin ich dann geworden bei Sachen, die mir nicht mehr gefallen haben. Und dann fängt es erst mit den Hausregeln an. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, also ich würde da schon gerne was Eigenes machen, weil ich gerne die besten Regeln gerne in einem System hätte. Und die Welt, die spukt mir schon immer im Kopf rum, weil ich irgendwie fand, ja, ich mochte Shadowrun sehr gern oder mag Shadowrun immer noch sehr gerne, war aber mit dem Sci-Fi-Aspekt überfordert, weil ich irgendwie nicht wusste, ja, was ist denn jetzt die Technologie und welche Kamera, was bedeutet denn jetzt diese Kameraüberwachung und muss ich mich jetzt immer verstecken und ach so, jetzt kann ich aber gehackt werden, ach nee, jetzt doch nicht. Und dann war ich irgendwie so aufgeschmissen und habe gesagt, ja, irgendwie die bunte Fantasy-Welt finde ich cool, aber das ist mir alles zu modern. Und dann war ich so bei, also Cthulhu mochte ich, also habe ich noch nicht gespielt, aber fand ich immer spannend, was ich darüber gelesen habe und habe dann gesagt, ja, aber irgendwie fehlt mir da so, so der letzte, also da kann doch noch ein bisschen mehr gehen, so Fantasy-mäßig. Pulp fand ich immer schon cool, so alles, was so in Richtung Indiana Jones ging. Da gab es aber irgendwie nur verdammt wenig. Und dann habe ich gesagt, so ja, irgendwie muss es da doch was in der Mitte geben. Und daraus ist dann Dieseldrachen entstanden.
Magst du so einmal ganz kurz anreißen, worum es grob bei Dieseldrachen geht?
Gerne. Also Dieseldrachen ist Indiana Jones mit Orks sozusagen. Es ist eine Fantasy-Welt, die aber mittlerweile in den 20er, 30er Jahren angekommen ist. Das heißt, die klassische Welt mit Orks und Elfen und Menschen und Zwergen und wen noch alles, die hat jetzt auch Automobile, Flugzeuge, Zeppeline, aber eben immer noch Drachen, Magie und den ganzen anderen Kram, der zu einer Fantasy-Welt dazugehört. Und da ist dann so ein bisschen die Idee von mir gewesen, so mit den Klischees auch ein bisschen zu spielen, ähnlich wie das eine Fantasy, klassische Fantasy-Welt auch macht. Da gibt es dann das typische europäische Mittelreich und dann gibt es die Lande aus Tausend und einer Nacht, was ja alles sehr platt eigentlich ist. Und da habe ich gesagt, ja, das kann man ja eigentlich auch auf die Gegenwart ausweiten. Da gibt es halt das typische Großbritannien oder das Äquivalent dazu. Und dann gibt es die Vereinigten Staaten oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, dann machen wir das doch genauso mit einem lustigen Augenzwinkern. Und das ist jetzt so eine bunte Pulp-Abenteuer-Dieselpunk-Fantasy-Welt.
Ja, sehr genau. Cool. Und mit den Spezies, sind die dann so über die Nationen verteilt oder gibt es auch so Spezies-Nationen?
Genau, also ich fand, das war auch so eine Sache, die ich bei Shadowrun ziemlich cool fand, die ganzen gesellschaftlichen Spannungen, die sich einfach aus so einer Vermischung der Spezies einfach ergeben, dass es nicht nur das eine Zwergenreich gibt und das eine Elfenreich und die können sich nicht leiden, sondern dass man eben eine bunt durchmischte Welt hat, natürlich noch mit einem Schwerpunkt an Völkern. Aber ja, die sind tatsächlich in jedem Land vertreten. Also es gibt Menschen, Elfen, Zwerge, Halblinge, Trolle, Orks und Goblinge. Mhm. Und die sind quasi überall vertreten. Aber eben, wie das halt auch einfach in den 20er, 30er Jahren, ist halt einfach ein sehr starkes Thema auch die Klassenunterschiede. Also nicht die Rollenspielklassen, sondern die gesellschaftlichen Klassen, dass du halt einfach die mehr Fokus auf Arm und Reich hast, auf Außenseitern und denen, die ansagen, wo es lang geht. Und das fand ich in so einem Fantasy-Kontext sehr spannend, weil diese Dynamik der Elf und der Zwerg, die hat man als Rollenspieler schon sehr oft und sehr lange gespielt und die macht auch Spaß. Aber dann mal die Überlegung, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Elfenmillionär habe und einen Goblin-Taxifahrer oder andersrum. Das fand ich einfach ganz spannend, das nochmal ein bisschen aufzupeppen, was man einfach, also viel Bekanntes, was man kennt, dass man nochmal auf eine andere Art spielen kann.
Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Wie ist denn dann so die typische Abenteurergruppe und so dieses typische, warum zieht man los? Ne? Also es gibt ja, keine Ahnung, bei Shadowrun ist ja so der Klassiker, ich habe meinen Job, ich kriege die Kohle dafür, ich bin Runner, gibt's aus dem Maul oder ich greife rein oder wie auch immer, ich hab einen Plot. Was ist so bei dir das große Ganze? Gibt's eine große Bedrohung? Gibt es Aufhänger? Gibt's einen roten Faden?
Es gibt ein paar Geschehnisse im Hintergrund, die man als Bedrohung nehmen könnte, aber es ist jetzt nicht wie bei Shadowrun, man spielt die Shadowrunner oder wie bei DSA, man spielt die Abenteurer oder man ist auf der Suche nach dem Cthulhu-Mythos oder sowas. Theoretisch, Entschuldigung, gut. Ich bin ein bisschen erkältet noch.
Ja, also zur Erklärung an alle, die zuhören, I'm so sorry, aber wir sind alle ein bisschen verrotzt. Ja. Aber hey, wir ziehen es für euch durch, ne? Also der Wille ist da.
So genau. Ist es. Genau, also man kann alle diese Sachen theoretisch machen. Bei Dieseldrachen ist, ich sag mal, das, was ich mit meinen Spielrunden meistens mache, ist eben die klassischen Abenteurer, die auf Schatzsuche sind oder auf Weltreise. Du kannst aber genauso gut eine Bande von Luftpiraten spielen. Du kannst Gangster in einem Verschnitt von Chicago der 20er Jahre spielen. Du könntest ein bisschen vom Wilden Westen mitnehmen, Sherlock Holmes. Du könntest im Frankreich des Widerstands spielen und letztendlich hast du alle Möglichkeiten und ich wollte das nicht so auf eine Sache beschränken. Ich persönlich hebe meistens diesen Abenteurer- und Weltreiseaspekt hervor, weil eben durch die Flugzeuge oder Luftschiffe kannst du halt viel mehr von der Welt einfach mit derselben Charaktergruppe sehen, als du es jetzt bei einem Fantasy-Rollen spielen könntest.
Ja, ich finde das im Übrigen einen tollen Ansatz, weil ich finde, dass viele Rollenspiele eine tolle Welt haben. Ja, also jetzt wirklich als ganz pauschale Aussage. Ja. Und wenn man Spielleiter ist, man liest sehr viel und denkt sich, oh geil, und das entdecken und hin und her. Ne? Aber bedingt durch die Welt, bedingt durch das Spiel, ist es dann manchmal ganz, ganz schwierig, in irgendwelche Ecken zu kommen oder es ist super gefährlich oder wie auch immer. Von daher finde ich den Ansatz, den du da jetzt so ein bisschen sagst, so auch mal einfach quasi die Weltreise als oder die Entdeckung, so ein bisschen Indiana Jones mit. Ich finde den Ansatz total super, zu sagen, ja, wir wollen dahin, das ist ein unentdecktes Land, so mal gucken, was da geht. Ne? Kann ich mir richtig schön vorstellen, wenn man so eine Abenteurergilde hat und dann so ein paar reiche Philanthropen so im Hintergrund. Finde ich toll, kann ich mir gut vorstellen, so als Conrad zu machen.
Ja, und also es gibt im Hintergrund noch natürlich gibt es auch Drachen, so ein bisschen auch ähnlich wie bei Shadowrun, die sind auch ziemlich alt und teilweise unsterblich und die können dann natürlich auch langfristige Pläne schmieden und dann gibt es eben noch die Nymphen und die Draugr, so als das Yin und Yang und Gut und Böse, die können im Hintergrund dann auch noch Pläne schmieden, wenn man es jetzt ein bisschen epischer haben möchte, steckt dann vielleicht hinter der Schatzsuche oder den konkurrierenden Luftpiraten bei der Schatzsuche, da steckt dann vielleicht ein Draugr dahinter, der das irgendwie für seine finsteren Pläne braucht. Aber ich persönlich habe sowas auch nie, oder mich hat so eine Einschränkung auch eher ein bisschen gestört, immer wenn ich das Gefühl hatte, okay, du musst jetzt Shadowrunner spielen und alles andere ist nicht vorgesehen. Das ist natürlich Quatsch, du kannst natürlich auch da viele Sachen machen, aber ich fand das immer so, ja, letztendlich, ich spiele dann mal lieber eine Detektivrunde und mal lieber eine Abenteuerrunde und dann mal wieder Wilden Westen und kann aber alles theoretisch mit ähnlichen Charakteren spielen oder in derselben Welt.
Mhm. Magst du noch ein bisschen, weil es ist ja auch eine Welt mit Magie, magst du mal ein bisschen was darüber erzählen, weil ich erinnere mich, wir haben darüber geredet, aber ich fand das Thema ganz interessant.
Meinst du vom Setting oder soll ich schon in die Regeln einsteigen?
Weil du kannst gerne beides irgendwie so ein bisschen anreißen, wenn du willst.
Mhm. Also ich sag mal so, ich habe Magie ein bisschen, also es ist ein bisschen weniger stark vertreten wie jetzt in so einer klassischen Fantasy-Welt. Also du kannst natürlich auch einen Magier spielen oder welche Variante davon auch immer. Es ist allerdings ein bisschen auch wieder da mehr auf die 20er, 30er Jahre angepasst, da wo es dann eher so um magische Artefakte ging. Und deswegen bezieht sich die ganze Magie immer auf Gegenstände. Ja? Das heißt, ein Magier muss dann seine Zutaten dabei haben, ein Schamane seine Knochen und eine Hexe dann ihre Tinkturen oder wie auch immer. Regeltechnisch sind das dann alles quasi magisch geladene Gegenstände, die du halt brauchst, um Zauber zu wirken. Und dadurch kriegt das so einen krämerischen Teil und jeder muss da auch so ein bisschen, jeder Magier muss dann auch haushalten und wirtschaften damit. Dadurch wird es einerseits nicht so stark und andererseits hast du halt immer diesen Gegenstandsfokus, ja, weil das halt einfach damals und eben mit diesem Indiana Jones Hintergrund, es geht ja immer um das Sammeln von Artefakten, von magischen Gegenständen, von mystischen Orten und das war mir halt wichtig hervorzuheben und das funktioniert meiner Meinung nach insofern auch ziemlich gut, weil die Leute einfach angehalten sind, ihre Magie auch mehr auszuschmücken.
Genau, das heißt, und dann, das... Nee, mach mal, Michael.
Ja, das heißt dann auch, du kannst eigentlich auch einen Magier entwaffnen. Im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielsystemen, wo es ja wirklich ein Problem ist, wie sperre ich einen Magier ein? Könnte man dann bei Dieseldrachen einen Magier ins Gefängnis sperren, ihm die Sachen wegnehmen und er kann nicht zaubern?
Das ist richtig. Es sei denn, er findet im Gefängnis noch irgendein anderes halbmagisches Artefakt. Aber ja, man braucht immer dieses dritte Ding. Oder natürlich gibt es dann auch wieder, habe ich dann so mit Spielereien das gemacht, so mit Blutmagie oder so ein Firlefanz. Aber ja, grundsätzlich ist ein Magier nur so viel wert wie seine Artefakte. Und deswegen sind, dadurch ergibt sich dann auch wieder diese Klassenstruktur, die ich halt so interessant finde. Also warum sind Elfen an der Spitze der Nahrungskette? Ja? Warum sind die schönen Elfen ganz oben sind meist in der Gesellschaft? Ja, weil die besonders alt sind. Das bedeutet, die haben viel Zeit gehabt, um Vermögen anzuhäufen. Warum sind Elfen sehr gute Magier? Ja, weil die einfach viel Vermögen haben, viele alte Dinge besitzen und dementsprechend können sie sich halt einerseits magische Artefakte überhaupt erst leisten und andererseits haben sie einfach viel aus ihrem alten Besitz noch. Und das hat sich in der Entwicklung dann so einfach gezeigt, dass das sehr gut Hand in Hand ging und viele Fantasy-Klischees sich dann auch sehr gut eben in diese Zeit übertragen ließen.
Ich finde das tatsächlich was Schönes, weil ich finde, ohne Magie, also klar, es kann ich auch mit einem System ohne Magie arbeiten, aber ich finde einfach, mit Magie finde ich es einfach irgendwie schöner, meistens so, ne? Und ich bin aber gar nicht so der Freund von dem, ich hau jetzt 20 Feuerbälle rein. Na, das ist so, ich finde das einfach spannend, weil man hat so eine Ressource, die hat man meinetwegen fürs Abenteuer, vielleicht kann man sie auffrischen, vielleicht auch nicht, es gibt Möglichkeiten. Ja. Das macht es dann so ein bisschen, ich finde es schön, wenn Magie etwas kostet, weißt du? Wenn sie so ein bisschen limitiert ist.
Ja, und dazu kommt dann auch noch, dass die Anwendung der Magie limitiert ist auf die Art des Artefakts. Also sprich, du kannst schon einen Feuerball mit deiner Voodoo-Puppe zaubern. Das wird aber deutlich schwerer, als wenn du einen versteinerten Feuersalamander dabei hast, so der magisch geladen ist. Das heißt, die Art des Artefakts ist entscheidend dafür, wie einfach oder wie effektiv dein magisches Artefakt dann für den Zauber funktioniert. Dementsprechend kannst du auch sagen, ein Druide wird eher Wurzeln und Tier-Talismane dabei haben und kann dann deswegen auch tendenziell eher Naturzauber zaubern. Und ein Feuermagier würde eben gläsernes Lavasteine dabei haben oder Rubine oder irgendwie sowas, was halt näher an seinen gewünschten Zaubern ist. Heißt für dich aber als Spieler, du musst auch mit den Gegenständen, die du dabei hast, kreativ umgehen. Also du kannst jetzt dann vielleicht nicht, oder es macht nicht unbedingt Sinn, einen Feuerball auf das anfahrende Fahrzeug zu werfen, wenn du nur eine magische Schneeflocke im Gepäck hast. Mhm. Stattdessen könntest du dir überlegen, die Fahrbahn zu vereisen. Und das hilft halt auch wieder dabei, einerseits, dass sich, obwohl alle Magier das gleiche Prinzip haben, also alle können müssen Artefakte nutzen und können ihre Zauber frei beschreiben, unterscheidet sich jeder Magier von dem anderen, weil die einfach weil sie was davon haben, wenn sie Zauber zaubern, die ihren Artefakten entsprechen.
Mhm. Kann man Magie auch irgendwie unterbinden oder verstärken, Effekte oder sowas?
Letztendlich ist die Magie ein sehr erzählerisches System bei mir. Das heißt, es gibt keine festen Zauber, es gibt Vorschläge für Zauber im Regelwerk, aber es gibt keine Verpflichtung, sich daran zu halten. Und man entwickelt quasi gemeinsam zwischen Spielleiter und Spielern die Art und Weise, wie das jetzt wirken soll. Und da gibt es verschiedene Stellschrauben. Und wenn man dann sagt, ich möchte gerne einen Gegenzauber wirken und den unterbinden, müsste man das dann in der Situation beschreiben, wie das funktionieren soll. Das bedeutet, dass natürlich Zauber auch sehr von der Gunst des Spielleiters abhängig sind. Das mögen manche nicht. Manche mögen lieber, wenn es einen ganz klaren Effekt gibt. Aber das ist generell das Spielprinzip von Dieseldrachen, dass einfach Dinge viel mit Kreativität zu tun haben, viel freies Erzählen sind, sodass du auch nicht das Gefühl hast, du befindest dich jetzt in einem Brettspielkampf und jetzt kommt wieder der Rollenspielteil, sondern das Rollenspiel eigentlich konsequent durch alles, also Kämpfen, Fähigkeiten, Würfel und Magie durchgezogen wird. Mhm.
Da sind wir jetzt ja schon im Regelteil. Du hast jetzt gesagt, die Magie ist relativ frei. Das heißt, gibt es dann irgendwie einen Skill, der gewürfelt wird, um festzustellen, wie gut der Zauber funktioniert? Oder gibt es oder wie funktioniert das?
Genau, also du hast Attribute und Fähigkeiten, ganz klassisch. Die sind in verschiedenen Würfelstufen. Das kennt man so ähnlich zum Beispiel von Savage Worlds. Da gibt es dann eben von 4-seitigen Würfeln bis 12-seitigen Würfeln gibt es dann eben die Attribute und die Fähigkeiten. Also beispielsweise, du hast Athletik, das ist ein Attribut in dem Fall, auf W6 und dann hast du Kraft auf W8. Und wenn du dann eine Tür aufbrechen willst, dann brauchst du noch einen dritten Würfel, weil du würfelst immer mit 3 Würfeln und das ist der Moduswürfel. Und der Moduswürfel verändert sich mit deiner kreativen Herangehensweise. Das heißt, wenn du sagst, ich breche die Tür mit der Hand auf, kriegst du einen Vierer. Wenn du sagst, ich nehme die Brechstange, kriegst du einen Achter. Wenn du sagst, ich setze die Brechstange am Scharnier an und hebel das über eine Bank und mein Kumpel hilft mir noch, dann kriegst du einen Zwölfer. Und das bestimmt der Spielleiter, wie passend deine Idee ist. Und da geht es nicht nur ums Werkzeug, sondern auch um deine Herangehensweise. Holst du dir Hilfe? Fällt dir noch ein Trick ein? Und das wird frei bestimmt. Und dann würfelst du mit diesen 3 Würfeln, also Athletik, Kraft und dem Moduswürfel, und addierst die auf und der muss einen Schwellenwert überwerfen. Und das sind dann 10, ist leicht, 13, 14, mittel, 18 ist dann schon schwerer. Und das bestimmt dann den Erfolg oder Misserfolg. Mhm. Und dann ist das aber auch dieselbe Art des Wurfes beim Nahkampf, Fernkampf, Magie, Gesellschaft. Also es ist immer dieses Prinzip 3 Würfel. Und der dritte wird immer durch die Kreativität verbessert.
Das klingt schon mal ziemlich interessant, ja.
Also ich fand es auf der Nordcon schon sehr interessant. Finde es immer noch sehr interessant. Du hast ja auch, dein Online-Shop sagt mir, dass du ja auch einiges an Material hast. Ich finde das immer toll. Ich habe irgendwann mal so ein paar Rollenspiele gehabt, die dann irgendwie ein bisschen versackt sind, weil es kam dann irgendwie kein Abenteuer raus. Ne? Also irgendwie manchmal, also ich bin gar nicht so der Freund von geschriebenen Abenteuern, vorgefertigten, aber manchmal hilft es einfach. Ne? Und deshalb finde ich toll, dass du da schon ein paar hast. Ne? Kommt das alles von dir? Ist das alles deins? Also deine in Anführungsstrichen Gedankengrütze oder hast du auch freie Autoren, die dich unterstützen oder die dir irgendwie was zuschustern?
Ja, also aktuell ist das alles mein Gedankensalat. Ich habe einen guten Freund, Ulrich, Uli, der macht Lektorat für mich und den bezahle ich in Büchern. Also ja, da bist du sehr dankbar. Und ich habe viele, viele Freunde, die mir helfen bei die haben mir bei der Regelgestaltung über 10 Jahre geholfen oder auch beim Setting. Die haben mal was durchgelesen, die geben mir mal Tipps und so. Aber letztlich das Aufschreiben und die Idee und das irgendwie verwertbar zu machen, das mache alles ich. Also ich schreibe Layout, habe das Design gemacht. Die Karten, Kampfkarten sowie Weltkarte habe ich alle selber designt. Logo-Design, Website, Online-Shop, das kommt alles aus meiner Feder und auch die Abenteuer und so weiter. Das Einzige, was ich nicht selber mache, sind die Illustrationen, beziehungsweise halb selber mache, die sind KI-generiert. Also ich generiere die mit Journey. Das mache ich aber auch alles selber. Aber da würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, die habe ich selber gemacht. Ja, generiere ich dann mal was und dann Photoshop ich da auch relativ viel. Also ein bisschen was wird nachbearbeitet. Aber ja, ist, der Rest stammt ja alles aus meiner Hand.
KI ist ein heißes Thema, haben wir noch nie so richtig drüber geredet. Ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen. Ich finde es aber schön, dass du es einfach frei und offen sagst. Ne? Das ist einfach,
ja.
Ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen die Finger verbrennen.
Ne? Absolut, so. Das war auch eine lange, lange Überlegung. Ich hatte damals 2018 kam die erste Edition von Dieseldrachen raus, da gab es noch keine KI-generierte Kunst. Und da habe ich viel mit eingekauftem Stockmaterial gearbeitet und war da auch sehr zufrieden mit. Und dann habe ich eben überlegt, okay, wenn ich das jetzt nochmal in der zweiten Edition mittlerweile neu auflege, vor allen Dingen aus dem Grund, dass ich es eben gerne als Druckversion haben wollte, was mache ich jetzt mit den Bildern? Also will ich das machen oder nicht? Und dann habe ich letztendlich nach vielem Überlegen gesagt, nee, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich damit offen kommuniziere und dass die Leute dann selber entscheiden können, ob sie das cool finden oder nicht. Und deswegen ist mir das wichtig, da offen mit umzugehen.
Ja. Aber ist ja cool. Bist du, jetzt muss ich mal kurz noch den beruflichen Hintergrund fragen, weil das ist ja eigentlich schon ganz viel. Und ich habe ja auch so ein paar Bücher auf der Nordkon in der Hand gehabt und musste jetzt einfach sagen, also ich fand das, also ich habe das jetzt nicht alles durchgelesen, aber das, was ich gesehen und gelesen habe, das fand ich echt sauber gemacht. Mhm. Ne? Also es war, also erstmal wirklich Lob, das fand ich gut. Das sah gut gemacht aus. Ne? Und kommst du aus dem Bereich irgendwie oder?
Indirekt würde ich sagen. Also mit Verlag oder Printdesign habe ich nichts am Hut, aber ich habe die Ausbildung zum Film- und Videoeditor gemacht und da dann, ich habe 10 Jahre beim Fernsehen gearbeitet als Cutter und später dann auch als Motion Designer und das habe ich mir dann eben selber beigebracht. Da geht es dann so um Sachen wie, wenn du stelle so einen Fernsehbeitrag vor und dann hast du halt irgendwie eine Animation mit dieser Apfel hat so und so viele Kalorien und wenn sie den jetzt durchschneiden, dann passiert das und das. Und also so eine hübsche Animation und die mussten wir halt als Cutter selber machen, weil wie immer für die Grafiker ist natürlich kein Geld. Das heißt, da habe ich dann über Jahre nach und nach mir viele Sachen angelernt. Bisschen Grafikdesign, bisschen Photoshop, bisschen Schriftarten, bisschen Abstände, bisschen Farblehre und so weiter. Ne? Also das ist dann da, ist halt viel Wissen zustande gekommen, was ich dann später auch verwenden konnte. Und dann musste ich halt dann nochmal die speziellen Inhalte lernen über, wie ist das jetzt nochmal beim Druck oder beim Layout von einem Buch. Das kannte ich natürlich nur bedingt.
Nee, ja, das ist klar, logisch. Okay, aber also Hut ab, ich meine, eigenes Rollenspiel, dann auch noch das erste Rollenspiel. Also sowohl Michel hat es durch, ich habe es auch durch, wir haben auch unsere eigenen Rollenspiele gemacht. Ich erwähne es jetzt nur der Vollständigkeit halber, nicht weil ich damit glänzen möchte. Ne? Also, ne?
Genau.
Also schön gemacht, vor allem durchgezogen, ein geiles Ding. Im Übrigen sei mal erwähnt, ich wollte es eigentlich am Anfang machen, aber ich habe es verkackt, ich gebe es zu. Glückwunsch jetzt nochmal offiziell im Podcast zu den silbernen und den goldenen Stefan dieses Jahr.
Dankeschön. Dankeschön. Ja.
Applaus.
Für Ruhm und Ehre oder Barschecks? Ich weiß es nicht.
Ich hab alle bestochen. Ich bin, das Gute ist, an der Rollenspielszene in Deutschland, die ist nicht so groß. Das heißt, ich konnte in 2 Wochen zu jedem Rollenspieler persönlich zu Hause vorbeifahren und die bestechen.
Aber Moment mal, wann warst denn du bei mir oder habe ich jetzt umsonst abgestimmt?
Ach so, ja, nee, sorry, dann habe ich das vergessen.
Ja, aber da sind wir schon mal beim ganz interessanten Thema. Wie viel Zeit braucht das für dich und wie, ich sag mal, in Anführungsstrichen lukrativ ist es denn, einen eigenen Verlag zu haben?
Also Zeit, bevor ich es rausgebracht habe, also das ganze Schreiben von Dieseldrachen und die Konzeptentwicklung, letztendlich habe ich die ersten Ideen schon so 2010 rum gehabt, ja, weil ich damals wollte ich noch eine Kurzgeschichte oder einen Roman schreiben und hatte dann so ein paar Ideen, ach ja, so Steampunk und so, und das fand ich immer cool und Und davon habe ich halt ganz viele Sachen wiederverwertet und nochmal aufbereitet. Das heißt, letztendlich habe ich 10 Jahre an diesem Rollenspiel geschrieben, bis das dann mal fertig war. Jetzt ist das natürlich deutlich weniger Arbeit, weil die Welt schon mal steht und die Regeln schon mal stehen. Mhm. Also ich würde sagen, also die Stunden kann ich gar nicht zählen. So, jetzt merke ich, dass ich natürlich mal ein paar Abenteuer nachliefern muss und vielleicht auch noch mal ein neueres, dickeres Buch. Mhm.
Und was meinst du mit neues, dickeres
Buch? Ja, halt irgendwie, weil ich probiere halt gerade so ein bisschen rum, was Sinn machen würde, eine Regelerweiterung oder eine Regionalbeschreibung oder sowas. Ne? Also da probiere ich halt gerade so ein bisschen aus, was ich mir vorstellen könnte, was die Welt sinnvoll ergänzen würde. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal eine Erweiterung der Regeln geben und irgendwann mal nochmal einen tieferen Einblick in die einzelnen Regionen. Mhm. Und die Leute erwarten ja sowas auch irgendwie, ne? Also Abenteuer sind ja schön und gut, aber auch so ein bisschen mehr Info über dieses Land hätte ich aber schon gerne.
So, ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also prinzipiell hast du natürlich recht, es ist immer schön, wenn du ein paar Infos dazu hast. Da dein System vom Umfang verhältnismäßig klein ist, ne? Also du hast ja einmal den allgemeinen Weltenband, du hast den normalen Regelband. Klar, man kann jetzt nochmal Regel erweitern, wie auch immer. Du kannst natürlich auch einfach mal zum Beispiel sagen, ich mache hier eine Kampagne oder sowas, ne? Also einfach mal über 3 Bände und dann machst du mal so einen kleinen Abschnitt und man hat dann einfach die Gelegenheit, die Welt und das Geschehen sich zu erspielen. Ne? Finde ich auch total spannend, ne? Weil ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, ich lese das unheimlich gerne, aber halt auch nicht immer. Ne? Also mein bestes Beispiel für gute Rollenspielbücher, also allein vom Lesen her, sind aus den 90ern die Deadlands Classic Bücher. Mhm. Weil die erzählen dir einfach eine Geschichte. Die erzählen dir alle eine Geschichte. Ja? Und du bist quasi der Protagonist, mehr oder weniger. Ne? Und es wird alles so erzählt. Das ist wunderbar. Also das ist, das liest sich von selber. Das ist wie eine Geschichte, wie als wenn du es erlebst. Wenn ich dann so, ich sage jetzt einfach kein Beispiel, ist egal. Es gibt aber einfach welche, die nimmst du in die Hand und liest es dir durch und denkst dir so, ja, okay, ich habe jetzt die Information, aber ich habe irgendwie gar keinen Flow. Ne? Und dann fühlt sich das an wie Lernen in der Schule so früher. Also Lernen, was du nicht lernen, ne, so was du lernen musst, aber nicht lernen, ne, so,
ja, ja. Das
ist dann so gar nicht interessiert.
So Informationen, die halt im Fließtext irgendwo drinstehen. Wenn jetzt ein NSC-Name irgendwo in einem riesigen Textblock drin versteckt ist, aber nur einmal erwähnt wird, der ist aber wichtig, das ist dann nicht unbedingt gut, ne?
Ja, das sehe ich genauso. Das ist letztendlich das hat nichts mit den Regeln und nichts mit dem Setting direkt zu tun, aber das war so ein bisschen dieses Meta-Prinzip, was ich mir gesetzt habe bei Dieseldrachen, weil ich sehr lesefaul bin und nicht gerne lange Texte lese. Ich habe auch so Kaufabenteuer kann ich nicht haben, weil eben die Infos alle so versteckt sind. Ich liebe, also mein Herz schlägt, wird immer ein bisschen schlagen für DSA und seine 137 Milliarden Beschreibung von allen Dörfern und Hinterhöfen. Aber ich habe da auch meine 2, 3 Lieblingsregionen und da freue ich mich über ganz viele Zusatzinfo. Und dann habe ich aber die ganzen anderen Regionen, die ich ganz okay finde, wo ich durchdrehe, wenn ich da mehr als 10 Seiten lesen muss. Und da habe ich damals gesagt bei diesen Sachen, okay, ich brauche was einen schnellen Überblick gibt, so wie ich DSA zum Beispiel gelernt habe. Ja, da hat man mir gesagt, das Horasreich, das ist wie Frankreich. So, bums. Habe ich nie wieder irgendwas, so hier, 3 Musketiere, kannst du dir so vorstellen. Ah ja, gut, super, weiß ich Bescheid, danke. So, und dann habe ich irgendwann noch mal ein bisschen mehr darüber gelernt. Und so wollte ich das auch haben. Und so sollen auch meine Abenteuer sein. Meine Abenteuer sehen sehr anders aus als die typischen Kaufabenteuer. Ich stelle die wagemutige Behauptung auf, dass man das Abenteuer nicht mal komplett lesen muss, um es zu leiten. Man kann quasi von Doppelseite zu Doppelseite springen und käme auch so gut zurecht. Vielleicht sogar besser als mit so einem Fließtext-Abenteuer, weil halt die Infos einfach absichtlich alle greifbar sind und übersichtlich. Und so ist das eben im Weltenband auch, dass man pro Nation gibt es eine Doppelseite. So, und das reicht erstmal. Und darauf basiert natürlich dann auch jetzt auch die Frage, wie geht es mit Dieseldrachen inhaltlich weiter in weiteren Büchern, weil ich will nicht jetzt Fließtexte und super detailreich werden, sondern es soll dann im gleichen Stil auf eine verdauliche Art und Weise die Welt erweitern und vor allen Dingen nützlich erweitern. Die Doppelseiten im Weltenband, die habe ich einmal runtergeschrieben, dann einmal runtergekürzt und dann habe ich sie dreimal oder viermal komplett überarbeitet, die Texte, und habe quasi das Ziel gehabt, jeder Satz muss einen Abenteueraufhänger bieten. Also jeder Satz muss indirekt irgendwie eine Inspiration liefern. Ja? Ich bin quasi einmal politisch da durchgegangen und habe gesagt, okay, können wir hier irgendwo noch einen Konflikt einbauen? Dann bin ich wirtschaftlich. Gibt es hier irgendwo was, wo die Leute, wo verdienen die ihr Geld mit? Dann Fantasy. Gibt es irgendwo noch was für diese Nation, wo ich noch einen Halbsatz mit Fantasy reinbauen kann? Und diese Dichte, die merkt man, dass du halt relativ viele Ansatzpunkte hast. Und das soll in den Erweiterungen so weitergehen, aber das bedeutet, ich muss mir da gute Gedanken drüber machen.
Frage dazu, hast du irgendwann mal so einen Weltenbau-Workshop besucht oder ähnliches? Weil alles, was du gerade so erzählst, klingt wie das, was viele auch quasi vorschlagen, wenn man Welten bauen möchte.
Ich habe viel gelesen. Also ich habe zwar gerade gesagt, ich bin lesefaul, aber ich Weltenbau, Dramaturgie, eben durch den Beruf auch, aber vor allen Dingen auch so, wie schreibt man Bücher, wie baut man Welten, das fand ich immer schon wahnsinnig interessant. Also das habe ich mir letztendlich aus ganz, ganz vielen Quellen zusammengebaut. Ich sag mal, die Primärquelle war, dass ich einfach, glaube ich, sehr viele verschiedene Welten mir immer angeschaut habe und irgendwie dann mir was gefehlt hat und ich dann ganz lange überlegt habe, okay, was fehlt denn da jetzt irgendwie? Warum finde ich denn diese Welt nicht so spannend wie die andere? Und man muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich natürlich über, ich sag mal, 5 Jahre de facto diesen Weltenband geschrieben habe, hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, das nochmal wieder mit Abstand mir durchzulesen und nochmal wieder durchzulesen. Und dann immer, wenn ich mal wieder auf was gestoßen bin, so von wegen, wie designt man Fantasy-Welten, habe ich das natürlich gefragt, oh, habe ich das bei Dieseldrachen auch gemacht? Also, ja.
Mir brennt noch so eine Frage so ein bisschen. Und zwar, ab von den Regeln, ab vom System eigentlich, Dieseldrachen kannte ich in der ersten Edition schon so rudimentär. Du hast es damals an Ulysses verkauft, beziehungsweise ich glaube, Ulysses ist auf dich zugekommen, hat gesagt, hey, hätten wir gerne. Na?
Nee, ich bin auf Ulysses zugegangen.
Ach so, ja. Entschuldigung.
Ich habe als in der ersten Edition draußen hatte, war es ja nur als PDF draußen. Mhm. Und dann war so die Überlegung, ja gut, was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Eigentlich wäre ganz cool, das noch als Buch rauszubringen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann muss ich aber Künstler bezahlen, ja. Dann muss ich viel Geld vorstrecken für den Druck von, was weiß ich, wie vielen, 500 Büchern. Und die muss ich zu Hause lagern oder wie auch immer. Und wie geht das überhaupt? Und ich kenne mich nicht aus mit Druckdaten machen und Künstler beauftragen. Und dann muss ich ja ein Gewerbe anmelden. Und hab ich gesagt, boah, nee, das ist mir eigentlich alles zu viel. Wäre es nicht cool, wenn ich einfach nur noch kreativ werkeln könnte und eine Firma übernimmt das für mich, die sich damit besser auskennt? Und dann habe ich gesagt, ja komm, was soll's. Schicke ich das doch mal an Ulysses und an Pegasus, ja, weil das waren die einzigen, die mir eingefallen sind. Ja. Und Pegasus hat gesagt, nee, interessiert uns nicht. Und es war einfach nur eine E-Mail, ne? Und dann und Ulysses kam dann zurück und dann hieß es so, ja, das könnte ganz interessant sein, lass uns doch da mal drüber quatschen. Und dann bin ich quasi musste ich mich erstmal beim Torwächter behaupten und das da mal vorstellen. Und dann ging es eben weiter an Markus Plötz. Und dann hatte ich relativ schnell, aber auch innerhalb von 2, 3 Wochen, einen Termin mit Markus und dann hat er gesagt, ja, also der Geschäftsführer von Ulysses, und der hat gesagt, ja, cool, das klingt interessant, das würde ich dir gerne abkaufen. Und dann haben wir ein bisschen verhandelt und dann haben sie mir Dieseldrachen komplett abgekauft. Also nicht nur die, dass sie es drucken dürfen oder so, sondern
auch die komplette Marke.
Genau, die ganze Marke ging dann an Ulysses und da haben die gesagt, okay, jetzt machen wir die zweite Edition draus. Und dann passierte eine ganze Weile nichts. Also es wurde dran gearbeitet. Ich war aber nicht so viel beteiligt, wie ich gedacht hätte. Mhm. Und dann war halt eben durch die ganzen, durch die Inflation und Heizkosten, was alles nicht hochgegangen ist, hatte dann Ulysses so wirtschaftlich auch zu tun, dass sie dann, soweit ich weiß, 20% der Belegschaft auch entlassen mussten. Und dann haben sie gesagt, nee, wir fokussieren uns jetzt mehr auf die bestehenden Marken, was ich auch total sinnvoll finde, weil so eine neue Marke wäre auch immer ein neues Risiko.
Und ja, dann, also ergänzend ganz kurz, wenn ich darf, die haben ja auch in der Zeit einige Marken, also auch größere, bekanntere Marken, namentlich zum Beispiel wie Earthstone zum Beispiel, haben die komplett runtergefahren. Da passiert gerade gar nichts, obwohl da eine Fanbase einfach da ist, ne? Also weil es einfach ein etabliertes System seit Jahrzehnten ist, ne? Also das, ja. Da haben die mehrere PIs einfach da rumfliegen.
Ja, ja, und ich meine, am Ende ist es halt aber so, ich glaube, das hat Markus auch auf der Radcon, wo sie es verkündet haben, hat gesagt, naja, ich habe die Wahl, ich kann Linien einstampfen und einen Teil der Belegschaft leider entlassen, oder ich mache so weiter und dann darf ich die gesamte Belegschaft entlassen. Und das ist natürlich dann am Ende, ich finde das wirtschaftlich sinnvoll, auch wenn es super ärgerlich ist. Aber letztendlich war Dieseldrachen dann natürlich auch davon betroffen. Und dann hieß es, ja, das pausieren wir jetzt mal. Und dann nach 2 Jahren habe ich dann gesagt, hier, du Markus, lass mal drüber reden so. Und letztendlich ist dann Dieseldrachen wieder zu mir zurückgekommen. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gibt es auch hier diese KI-generierte Kunst und so. Und ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr Elan, auch neue Sachen zu lernen, weil ich war auch einfach immer sehr anstrengend, mit dieses Regelsystem fertig zu machen. So die letzten Meter sind immer die schwersten. Und dann hatte ich wieder so ein bisschen mehr neue Luft gefasst, so und oder zweite Luft gefasst. Und dann hatte ich gesagt, okay, cool, jetzt kann ich es als eigener Verlag probieren. Und dann habe ich eben Dragon Pipe Games gegründet und hatte das große Glück, dass meine Firma mich quasi rausschmeißen wollte und gesagt hat, du, ja, sorry, wir können dich leider nicht übernehmen, du wirst jetzt bald entlassen. Wir müssen nur noch auf die Verträge warten, bis die finalisiert sind. Und dann war ich quasi freigestellt mehrere Monate und hab trotzdem noch Gehalt bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, mega. Jetzt habe ich 4 Monate Zeit, um nur Dieseldrachen zu machen. Und dann habe ich eben aus der ersten Edition die zweite gemacht und habe da, glaube ich, ja, 4 Monate lang so 60-Stunden-Wochen geschoben, nur an Dieseldrachen. Mhm. Ja, aber anders hätte ich das gar nicht geschafft.
Ja, Respekt.
Ja.
Also, danke. Ganz ehrlich, ich meine, ja, ich finde das geil. Ich finde das total geil. Weil du brennst. Du brennst da richtig für und das finde ich total toll. Und es ist auch einfach toll, was du da gemacht hast. Ich habe im Übrigen nebenbei jetzt mal, ich bin auf deiner Seite und habe nebenbei einfach mal alles mal einfach mal schon mal in den Warenkorb gemacht.
Das ist lieb.
Dankeschön.
Ist ja Weihnachten, ne? Also.
Genau, und wenn wir gerade über einen Warenkorb sprechen, wie ist denn das bei dir? Wie machst du das denn mit dem Vertrieb?
Ich habe letztendlich bei mir zu Hause ein paar Regale voll mit den ganzen Sachen, bin aber mittlerweile und habe eben diesen Online-Shop. Und wenn jemand bestellt, dann bekomme ich eine Push-Benachrichtigung auf meinem Handy und dann gehe ich in mein Büro und dann verpacke ich Pakete und bringe sie zur Post. Also es ist auch alles händisch. Wenn du im Laden bestellst, dann geht es über einen Großhandel. Da bin ich, das war halt das Coole an diesen Conventions, wo ich war, dass die anderen Rollenspielverlage auch sehr viele Tipps sehr gerne teilen und mir gesagt haben, ja, da musst du zum Großhandel, dann brauchst du eine ISBN, eine Buchnummer und dann geht das auch. Und die haben mir ganz, ganz viele Tipps gegeben. Und dann bin ich eben, habe ich eben jetzt auch mit dem Großhandel, dass theoretisch jeder Rollenspielladen Dieseldrachen dort bestellen kann. Und die bestellen dann bei mir quasi so alle 2-3 Monate mal so 20, 30 Bücher und sagen so, jetzt brauchen wir mal wieder neue. Und das, die kriegen natürlich einen großen Rabatt. Also in meinem Shop verdiene ich quasi, kriege ich quasi den ganzen Preis und sonst muss ich natürlich ein bisschen reduzieren, weil oder quasi Hälfte reduzieren, damit halt die anderen Verlage oder die Händler auch was abkriegen. Und aber summa summarum verkaufe ich eben dann teilweise PDFs über drivethrough-rpg.com, teilweise eben über meinen Shop direkt die Bücher und dann eben über den Großhandel. Ja. Und so kann ich das ganz jetzt gut stemmen, ja.
Wie soll ich noch sagen? Ich sag mal, dass dein System ist ja leider eigentlich viel zu unbekannt, muss ich jetzt so sagen, ne? Also ich kenne es, weil ich es vorher kannte, ne? Mhm. Weil ich einfach irgendwo drüber gestolpert bin und ich glaube, das Dieseldrachen gab es auch für Umme, ne? Das PDF.
Es gab den sogenannten Schnellstarter, den ich jetzt nicht mehr Schnellstarter nennen würde. Das war letztendlich eine Preview vom Regelwerk. Das Regelwerk erste Edition war 500 Seiten, also das war quasi Weltenband und Regelwerk zusammen.
Ja, ja.
Und die Preview waren so 150 Seiten, mal so eine Übersicht. Das heißt, man hatte so ein kostenloses Regelwerk in der Lite-Version.
Ja, ja. Genau. Ich hab das tatsächlich noch nie irgendwo, also ich bin ja auch, also jetzt nicht mehr so häufig wie früher, aber doch schon noch auf Cons unterwegs, ne? Und ich habe tatsächlich noch nie irgendwo gesehen, dass das auf einer Con ein Dieseldrachen angeboten wurde, noch dass irgendwo gehört, dass irgendjemand Dieseldrachen spielt, was ich total schade finde, ne? Auch wenn ich es nicht gespielt habe, es hört sich für mich total gut an. Hast du mal, also ich will jetzt gar nicht deine Verkäufe wissen, darüber redet man ja nicht, aber hast du ja, glaube ich, auch einen Dieseldrachen Discord, ne?
Ja.
Wie aktiv ist so die Community? Das ist auch mal einfach für jemanden, der jetzt zum Beispiel zuhört und einfach auch weiß, Mensch, wie finde ich einen Mitspieler? Hast du auf dem Discord irgendwie Dieseldrachen-Runden? Gibst du selber vielleicht auch Demos? Hast du ein Demo-Team?
Also ich habe kein Demo-Team. Ich habe meine Freunde, die sich bereitwillig von mir ausnutzen lassen.
Ja,
schön. Und sehr, 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 denen ich sehr dankbar bin, weil die eben zum Beispiel die liebe Shay, die hat auf der Dreieichcon eine Runde geleitet. Und viele vom Discord-Server eben haben mich auch angesprochen, ob sie eine Runde leiten können. Das heißt, jetzt gab es auf dem Dreieichcon das erste Mal auch wirklich viele Dieseldrachenrunden, 6 Stück an der Zahl.
Oh, cool.
Das war ziemlich cool und das hatten wir bisher auch so noch nicht. Und ich hoffe, dass natürlich nach und nach mehr Leute sowas auch anbieten, weil ich habe die Zeit gar nicht mehr. Ich kann, also ich schaffe Leiten nicht auch noch zusätzlich, weil sonst bleiben neue Sachen liegen. Ne? Ich glaube, die Leute freuen sich lieber, wenn sie alle Vierteljahre nochmal ein Abenteuer bekommen, als wenn ich 4 Runden leite, weil da haben dann 15 Leute was davon oder 20. Insofern das nicht, aber unser Discord ist mittlerweile ziemlich groß. Also es sind, glaube ich, jetzt über 100 Leute, die dahin gefunden haben und die auch sehr viel sich gegenseitig unterstützen und ein, zwei Leute auch regelmäßig fragen, ob noch jemand Lust auf eine Online-Runde hat. Das kann natürlich noch mehr werden, sicherlich. Aber es ist schon relativ aktiv dafür, dass es das Regelwerk und den Weltenband eigentlich jetzt erst seit einem Jahr gibt.
Ah, okay. So frisch noch.
Ja, also die zweite Edition ist letztes Jahr, hatte ich letztes Mal auf Dreieichcon das erste Mal dabei. Mhm. Und damals aber noch ohne Buchnummer, ISBN. Also ISBN, ja. Die kam erst im Januar, Februar.
Ja. Okay, cool.
Auf wie viele Cons fährst du denn so im Jahr ungefähr und auf welche? Wo kann man dich denn finden?
Also gerade bin ich am Überlegen, dass ich das mit den Cons noch ein bisschen genauer mir aussuchen muss, weil mir die Wochenenden ausgehen, an denen ich schreiben kann. Und ich fahre jetzt auf Cons quasi zweimal hintereinander und habe nichts Neues dabei. Und das, dann kommen die Leute und sagen Hallo und das ist voll cool. Aber ja, am Ende haben die auch nichts davon, wenn ich dann immer Hallo sage und eigentlich nur wieder das Gleiche dabei habe. Deswegen weiß ich noch nicht, auf welchen Cons ich nächstes Jahr bin. Ich bin auf jeden Fall auf der RPV, Roleplayverse.
Ja.
Und ich bin auf jeden Fall wieder auf Dreieich-Con.
Nordcon auch wieder?
Ja, also ich möchte gern Nordcon, ich möchte gern Radcon. Ich würde gerne ein, zwei weitere noch machen, wenn ich da die Zeit für finde. Nordcon ist halt für mich, weil ich in München wohne, immer logistisch super schwierig.
Ist aber für dich Heimatspiel, ne? Also ursprünglich.
Genau, also ich komme nicht direkt aus Hamburg, aber aus dem Norden. Meine Schwester wohnt in Hamburg, die kann ich besuchen. Das ist dann für mich realistisch, aber ich muss mir natürlich trotzdem immer Freitag und Montag Urlaub nehmen. Und wenn ich das dann auf 5 Messen im Jahr mache, dann, dann springe ich spätestens im November vom Dach, weil ich einfach gar keinen Urlaub mehr hatte, außer Messen. Also da, das ist halt der Nachteil, wenn man alles alleine macht. Man kann sehr viel entscheiden und es ist super spannend und auch alles mal ausprobieren und keiner nimmt einem übel, wenn das Layout nicht perfekt ist, weil man kann ja immer sagen, ach ja, nee, ich bin ja Laie. Das ist ziemlich cool. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich aber dieses Wochenende muss ich aber 2 Pakete verpacken und dann die Buchhaltung für die Steuererklärung machen. Und nächstes Wochenende muss ich dann die Rechnung für die Messe bezahlen und übernächstes Wochenende. Und du denkst dir, und wann schreibe ich jetzt Abenteuer?
Ja, das ist halt das typische Selbstständig.
Ja, genau.
Und gerade weil du halt in du bist ja ein Kleinstunternehmen, ne?
Ja.
Und ja, ist klar, es bleibt halt alles hängen. Ne? Also
ich muss sagen, Dieseldrachen hat durch die Messen und auch durch diese kleinen Bekanntheitsschub von Ulysses schon wirklich viel mehr Leute erreicht, als ich dachte. Und ich habe wirklich auch, ich gehe mit Gewinn am Ende des Jahres raus, obwohl ich ganz viel im Vorstrecken musste. Das ist mega. Cool. Aber letztendlich werde ich am Ende des Jahres hier mit 2.000, 3.000 Euro plus rausgehen. Ne? Und so, und das ist toll und da freue ich mich drüber. Mhm. Aber dafür habe ich halt auch irgendwie ewig lang geackert und wo ich dann auch sage, so ja.
Ganz ehrlich, also, ist
unterm Strich. Tag weniger arbeiten, so 80% Teilzeit oder sowas, ist da noch nicht ganz drin.
Ist unterm Strich, wenn man das jetzt realistisch rechnet, mit den Stunden, die du leistet, sind diese 2.000-3.000 Euro, auch wenn das schönes Geld ist, wenn du es hast.
Hätte ich in der Fußgängerzone Gitarre spielen können, obwohl ich das nicht kann. Also hätte trotzdem
wahrscheinlich sogar mehr verdient.
Ja, in genau. Zeit.
Ne, ja, damit zum Aufhören.
Mit Kleingeld gejagt.
Genau, ja.
Nein, also
ist ja, schön. Ja, es ist so, wie du sagst, ja. Ich habe 10 Jahre daran gearbeitet, das ist natürlich gar nichts, das erwarte ich natürlich auch nicht. Aber das ist natürlich der Punkt, wo ich sage, das, was mir Spaß macht, ist kreativ irgendwie daran zu arbeiten und dann eben auf den Messen die Leute zu sehen und zu hören, wie sie gespielt haben und so. So einen Online-Shop verwalten, das ist cool und super und ist auch interessant, aber da muss man, glaube ich, immer neu balancieren, wie viel Zeit steckt man da in was, ne?
Was ich denke halt gerade bei unserem Hobby, denke ich, ist das Hobby zu leben, da, also auf der Con, ne, das Hobby auszuüben, mit Hobbyisten zu sprechen, unter Gleichgesinnten zu sein. Das ist so ein bisschen die Motivation, sage ich jetzt mal. Und jetzt dann auch mit einem Stand dazustehen, ist auch einfach was Besonderes.
Ja.
Ne? Also,
ja. Also ich erzähle die Geschichte immer wieder. Das war, ich weiß nicht, ob das noch erste Edition war oder zweite schon, aber letztendlich schrieb mir mal irgendjemand eine E-Mail, dass sie Dieseldrachen an Silvester spielen. Und das war so schön, einfach so, boah, was für ein besonderer Abend und den dann mit Dieseldrachen verbringen. Und für sowas mache ich das. Ne? Wenn jemand sagt, oh, wir haben da das gespielt und es war so lustig. Oder du siehst Leute, was ich auch total toll finde, dass es ja mittlerweile so viele Let's Plays gibt und Podcasts, die einfach auch die das dann auch spielen. Und dann kann ich ja sogar mithören, wie gespielt wird. Und dann spielen die teilweise auch offizielle Abenteuer. Und dann merke ich, oh, was funktioniert von dem, was ich geschrieben habe und was funktioniert nicht. Und das ist einfach toll, dass du merkst, du kannst den Leuten da, also die Leute haben Spaß dran. Das macht richtig Spaß. Und das siehst du vor allen Dingen auf den Messen, weil E-Mails schreiben die wenigsten. Aber auf den Messen kommen dann die Geschichten raus und so, ja, das haben wir letztens gespielt, das war voll lustig. Das ist die eigentliche Belohnung.
Ja, doch. Genau. Also ich sag mal, ich bin jetzt seit 2011 bei Uhrwerk Supporter. Michel macht das noch ein paar Jahre länger und auch vielfältiger als ich, aber
seit der Uhrwerk Verlag existiert eigentlich, also ja.
2010, ja, aber du warst ja vorher auch bei Ulysses und
Co. Ja, ne? Das stimmt.
Genau. Aber ich mag ich mal einfach nur, ich kenn dieses Feeling so auf irgendeine Seite, also wenn ich ein Spiel supportet habe und dann hast du so die das Support, eine Supportrunde von etwas und dann siehst du die meinetwegen im nächsten Jahr wieder, ne? Mhm. Also der Verlag hat sich gefreut, dass sie nach dem Spielen in meiner Runde das Buch gekauft haben. Das ist mir jetzt relativ, also ist eine positive Reaktion, von daher nicht gänzlich egal. Aber das Schöne war, wo sie dann nächstes Jahr bei mir zu mir kamen, gesagt haben, leitest du was, ich würde gerne bei dir spielen. Ne? Und wir haben voll viel gespielt und bla 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 und erzähl mir dann so ein bisschen was. Das freut mich dann, weil dann habe ich das System rübergebracht, dann habe ich in Anführungsstrichen als SL auch einen ganz okayen Job anscheinend gemacht, ne? Und ich hab den Menschen da irgendwie so ein bisschen das Hobby näher gebracht. Also total tolle Sache. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich finde das wirklich, also ich muss auch sagen, ne, du hast vorhin gesagt, ich brenne dafür. Ich oszilliere so zwischen ich brenne dafür und ich brenne aus, weil halt einfach genug zu tun ist und ich so viele Ideen habe. Und das, was mich dann, also keine Ahnung, vierteljährlich denke ich mir immer wieder so, Alter, wofür eigentlich so viel Stress? Mhm. Weil auch so eine Messe, ne, das ist ja nicht mal eben, ich fahre mal hin und supidupi, sondern du musst, ich muss meine Helfer organisieren, ich muss vorher die Übernachtung buchen, ich muss mir irgendwie überlegen, wie komme ich da hin, vorher noch mit Mietwagen oder so. Dann muss ich mir Urlaub nehmen, dann muss ich das mit, ne, und sowas alles, das ist ja alles was so drumrum ist und dann das, was mich dann aus dieser vierteljährlichen Frustration immer rausholt, das sind dann die Leute auf Discord oder die Leute, die E-Mails schreiben oder so, die dann sagen so, hey, voll cool übrigens, hier, das ist mein Charakter, ich wollte ihn mal teilen oder dieses Bild habe ich gemalt von meinem Charakter und du denkst so, wie cool ist das, dass die Leute eigentlich jetzt da in meiner Welt, also Leute, die ich nicht mal kenne, die ich nicht mal jemals getroffen habe, da in meiner Welt da spielen, also das ist so schön.
Mhm. Ich glaube, das können wir ganz gut nachvollziehen. Also wir machen ja auch monatliche Spieletreffen und wir haben auch irgendwann so den Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, boah, das ist echt ganz schön viel. Ne? Es ist unentgeltlich, man macht was für die Community, man kriegt auch echt sehr, sehr viel zurück und zwar jetzt nicht finanziell, sondern persönlich, aber es war anstrengend und dann haben wir irgendwann diesen schönen Verein gegründet und müssen jetzt nicht mehr jedes Mal beide da sein.
Ja, weil das verstehe ich sehr gut.
Sind ja 12 Samstage im Jahr, ne? Mhm. Die sind halt fest weg von ich sag mal plus minus 10 Uhr bis 24 Uhr, die sind immer plus Vor- und Nacharbeit, ne?
Ja.
Das ist halt eben so, ne?
Das ist richtig viel Arbeit, ja. Ich hatte ja zeitlang so einen YouTube-Kanal mit, wo wir auch Let's Plays von Dieseldrachen gemacht haben. Mhm. Und da musste ich irgendwann den Stecker ziehen, weil ich gesagt habe, ich schaffe das nicht auch noch, ne? Irgendwie da was vorzubereiten und so.
Ja. Ja, verstehe ich. Wir reden da nochmal drüber.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das haben wir ja auch gemacht. Wir waren an einer Con-Orga mit beteiligt, da haben wir uns dann auch fürs Brot und Spiele rausgezogen, weil es zu viel geworden wäre.
Ja.
Ja,
da fällt mir ein, hier, Orga, Con-Orga, habe ich mich nämlich auch rausgezogen. Die habe ich nämlich noch vergessen. Das ist die einzige Con, wo ich ganz fest sagen kann, dass ich, solange ich in München wohne, immer da sein werde. Und zwar, das ist die Bavaria-Con, die noch nicht so viele Leute kennen. Unser Verein Nerds United e.V. Baut jetzt eben diese Con in München auf. Und jetzt mittlerweile, also wir rechnen mit über 200 Leuten. Das ist so cool. Also es wächst schon fleißig weiter. Und jetzt haben wir dieses Jahr auch das erste Mal eben Händler dort. Und da habe ich dann eben auch gesagt, ich will auf jeden Fall einen Stand haben.
Ja, ist doch cool. Wann ist die BavariaCon?
Die BavariaCon
kannst du ja gleich in die Shownotes packen.
Ja, die BavariaCon ist im Februar immer, Ende Februar. Auswendig weiß ich das Datum für nächstes Jahr nicht. Ich schätze mal, lass mich dir nichts Falsches sagen.
Wir verlinken es.
Ich werde es verlinken, genau. Ich wollte gerade sagen, mach das ne?
rein. Aber du sagst um die 200 Menschen vor Ort, Händler wird es vor Ort geben. So, wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich auch kulinarisch irgendwie Küche und Getränke.
Ja, das ist nämlich genau das. Da habe ich gesagt, liebe Leute, ich bin der Erste, der euch hilft beim Kistenschleppen, aber lasst mich mit der Planung in Ruhe, weil ich pack's nicht, ich habe die Zeit nicht. Deswegen kann ich es dir gar nicht genau sagen. Also natürlich gibt es alles das, was es da geben sollte, aber in welcher Form weiß ich nicht. Am 22. Februar ist die.
Ja. Ah ja. Ja, werden wir in die Shownotes mit reinpacken, mit Link. Für alle, die es interessiert und für alle, die dahin wollen, könnt ihr euch dann auf der Webseite Tickets kaufen.
Wir können sogar noch, wir haben noch so ein Friends and Family vom Bodenspieler. Da können wir euch mal verbannern.
Genau. Durch die ganze Nation.
Ich hab noch so, also ich will fast schon sagen abschließend, weil ich habe ja gesagt, wir fassen uns kurz. Das ist jetzt schon wieder viel zu lang, aber es macht ja nichts.
Ja.
Es hat sich auch keiner von euch beklagt.
Nein. Noch bin ich fit.
Marc, wenn du jetzt, du hast, glaube ich, gesagt, du hast 2010 angefangen, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du jetzt deinem Ich aus 2010 sagen kannst, wenn er da gerade so am Machen ist, am Schreiben ist und voll entbrannt, was würdest du ihm jetzt mit auf den Weg geben bezüglich Dieseldrachen und Planung und Projekte und so?
Meinem Ich aus 2010... Ich bin ja so ein Vertreter der Auffassung, ich würde mir gar nichts sagen.
Du würdest nicht zuhören.
Genau. Nee, weil, also erstens gönne ich dem gar nichts. ich hab mir das auch hart erarbeitet, der soll sich das auch hart erarbeiten. Nee, aber letztendlich, ich glaube, das Gute war, dass das lange, lange Zeit nicht das Ziel war, ein Rollenspiel zu veröffentlichen.
Ja.
Sondern ganz lange Zeit war das ein, mir macht das Spaß. Und ich habe schon vorher immer Hausregeln bei DSA gemacht und Charaktere erstellt und mir Abenteuer ausgedacht und solche Sachen. Und ich habe irgendwann einfach den Entschluss gefasst, okay, immer wenn ich Bock habe, was zu zeichnen, zeichne ich das für Dieseldrachen. Immer wenn ich Bock habe, was ein Abenteuer zu schreiben, mache ich was für Dieseldrachen. Immer wenn ich Bock habe, eine Hausregel zu machen, mache ich stattdessen eine Regel für Dieseldrachen. Und insofern habe ich mein Hobby eigentlich gar nicht geändert. Ich hatte aber den großen Vorteil, Arbeit auch, ja, immer wenn ich auf der Arbeit Grafikdesign geübt habe oder irgendwie einen Effekt basteln wollte, habe ich gesagt, ja gut, ich muss es irgendwie üben, dann kann ich auch gleich was für Dieseldrachen üben. Und somit habe ich alles dafür gemacht. Und deswegen würde ich nämlich gar nichts sagen, weil ich sage, das war die entspannteste Zeit, weil einfach kein Druck da war, es war kein Ziel da. Und erst so 2016 habe ich dann gemerkt, oh, jetzt hast du aber mittlerweile so ein Gerüst, dass du was draus machen kannst. Und das könnte dann tatsächlich auch für andere Leute interessant sein. Mhm. Und ich glaube, dass... Das, die einzige Lektion, die vielleicht ein bisschen angenehmer gewesen wäre, wäre zu wissen, mach's nach und nach. Wenn du glaubst, du bist in 2 Jahren fertig und es dauert 4 Jahre, ist auch in Ordnung. Und ich bin froh, dass ich es ordentlich zu Ende gemacht habe und nicht auf Teufel komm raus unbedingt veröffentlichen wollte. Weil das war auch das Schwierigste, weil irgendwann war man dann war ich dann auch gesättigt und dann war es auch voll okay, das mal ein halbes Jahr lang liegen zu lassen, ne? Und was anderes zu machen. Und das ist, glaube ich, das, was ich mir sagen würde. Ja, nimm dir deine Pausen, setz dir nicht oder stress dich nicht wegen deinen eigenen Zielen, sondern mach so, wie es dann am Ende gut rauskommt und mach's um der Sache willen und nicht um des Ergebnisses willen.
Das ist ja schon ein sinnvoller Tipp, denke ich. Ich glaube, das ist, ich habe das deshalb gefragt, weil ich bin der Überzeugung, dass das auch vielleicht ein, zwei da draußen sind, die wahrscheinlich auch in einer ähnlichen kreativen Denke sind, in einer Phase sind und sich vielleicht unter Druck setzen. Und na, ich meine, für jemanden, der es durchlebt hat und auch teilweise immer noch durchlebt, na, ist das vielleicht auch einfach mal ein wichtiger Ratschlag, ohne dass er jetzt wirklich gebraucht wurde. Aber es ist mal schön zu hören, ne?
Ja, ich denke, also vor allen Dingen auch, wenn es auch so um ganz konkrete Tipps geht, wenn man an was Eigenem schreibt, genieß die Zeit, wo du noch nicht auf irgendeinem Radar bist. Weil da kannst du alles nochmal über den Haufen werfen und nochmal ganz neu machen. Und ich stehe hier und bin total happy über diese Sachen. Und natürlich stolper ich über ein, zwei Regeln, wo ich mir denke, das müsste ich eigentlich nochmal überarbeiten. Und dann denke ich mir, nein, du kannst es nicht mehr überarbeiten. Das ist jetzt die Regel. Die kannst du nochmal erweitern oder vielleicht auch mal korrigieren. Aber damit musst du jetzt arbeiten. Und übrigens, das Abenteuer muss jetzt auch fertig werden. Und, und jetzt kommt dann der Zeitdruck dazu. Und ich bin happy, dass ich mir darüber in der Zeit nicht Gedanken machen musste, sondern einfach mir Gedanken machen konnte über, funktionieren die Regeln, funktioniert die Welt, macht das Spaß, ja.
Was ist denn so, also du hast ja so ein paar Gedanken, hast du ja schon geäußert, sage ich jetzt mal, bezüglich, dass du überlegst, irgendwie noch vielleicht eine Regelerweiterung oder vielleicht die Weltenwende oder so. Aber hast du denn auch irgendwie so einen weitreichenden Plan zu Dieseldrachen? Also wo du vielleicht noch hingehst? Wird es eine große Kampagne geben oder nochmal irgendwas dazu? Also willst du vielleicht eine Dieseldrachen-Amazon-Serie machen?
Also genau, ich sag darauf immer, mein Plan ist natürlich, ich möchte Wizards of the Coast aufkaufen. Das ist der Plan.
Legitim, ja.
Ich weiß noch nicht so genau, wie lange das dauert, aber das wäre so das Ziel. Ich bin da auch ganz bescheiden. Aber nein.
Ich würde sagen, also, Realist.
Genau, richtig. Ich bin da Realist. Ich will ja nicht Hasbro kaufen, ich will eine Wizards kaufen. nein, also ich habe eine grobe Vorstellung. Die hatte ich für dieses Jahr auch. Da haben sich ein paar Sachen natürlich auch wieder geändert. Ich habe für mich im Kopf so eine Grundausstattung, die für mich zu einem Rollenspiel dazugehört. Und da gehört eben der Spielleiterschirm dazu, den ich dieses Jahr gemacht habe. Ich habe gesagt, ich will so eine Handvoll Abenteuer haben, auf jeden Fall. Und für mich gehört jetzt als nächstes auf jeden Fall dazu eine Einsteigerbox in irgendeiner Form und eine Kampagne. Und beides ist in Arbeit. Cool. Die Kampagne, das sollen drei Bände werden. Der erste ist quasi fertig. Ich will aber alle drei fertig haben, bevor ich die veröffentliche, weil ich möchte die gerne gegenchecken, dass die auch funktionieren.
Du bringst sie dann auch zeitgleich raus?
Genau. Zumindest bringe ich sie gemeinsam mit einem ich habe ja auch dieses Erweiterungspaket mit so Kartenmaterialien. Das würde ich gerne quasi gemeinsam mit dem ersten Band rausbringen und dann zweiten und dritten dann sicherlich innerhalb der nächsten Monate dann sozusagen. Also ich würde mir vielleicht würde ich das Ding rausbringen und das Lektorat dann noch hinten anstellen und dann kommt vielleicht Teil 1 im Frühjahr und Teil 3 im Herbst oder sowas. Aber wie gesagt, das ist alles noch längst nicht fertig. Und genauso wie die Einsteigerbox. Und das wären aber so die nächsten Ziele, die ich jetzt vorhätte für das nächste Jahr, im Laufe des nächsten Jahres zumindest die Einsteigerbox und vielleicht noch ein Abenteuer, wenn es nicht die Kampagne wird. Und dann würde ich wahrscheinlich auch mal auf Übersetzung schauen. Also, dass ich es irgendwie ins Englische übersetze.
Ja. So. Ja, definitiv cool.
Und natürlich hätte ich eben Bock auf diese Erweiterungsbände, aber das mache ich jetzt gerade, also das mache ich mal so nebenbei, so wie es ähnlich wie ich das mit Dieseldrachen, mit dem Hauptwerk gemacht habe. Mhm. So, das mache ich so als Spaß nebenbei. Und guck mal, was draus wird, ob das ein Band wird oder zwei oder wie auch immer.
Wenn jetzt jemand hier zuhört und sich sagt, ey, finde ich alles total geil, vielleicht kennt die Person auch schon Dieseldrachen und hat vielleicht auch eigene Abenteuer oder Ideen, bist du dafür offen, dass man dich anspricht, vielleicht auch einfach sich irgendwie ein Abenteuer schreibt oder dich oder auch als Fanwerk, wie siehst du das?
Ja, also auf jeden Fall. Das ist auch so ein Faktor für nächstes Jahr. Ich habe gerade 3 Leute, die mich angeschrieben haben mit Ideen, sogar schon ausgearbeitet auf 2-3 Seiten. Und total toll. Also die möchten da gerne was machen und ich will das auch mit denen machen. Ich habe halt noch nie im Verlagswesen gearbeitet und keine Ahnung, wie so ein Workflow mit externen Autoren aussieht. Und das wäre auf jeden Fall was ich gerne machen würde, auch nächstes Jahr, dass ich versuche, eben 1-2 andere Abenteuer rauszubringen. Am Ende wird allerdings natürlich Layout und wahrscheinlich auch die Bildergenerierung wird dann wieder bei mir hängen bleiben. Also auch da muss ich Zeit wieder kalkulieren. Aber ich möchte gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ja, weil sonst wird zu wenig nachkommen, ja. Also, ja. Um deine Frage zu beantworten, gerne. Ich weiß nur noch nicht, wie.
Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall in den Shownotes hinterlegen.
Genau.
Genau, den lieben Marc erreichte nämlich auf seiner Webseite im Shop, aber auch auf Instagram bist du erreichbar, habe ich gesehen. Und genau. Du hast Discord, wo man sicherlich dann auch mit dir Kontakt aufnehmen kann.
Alles unter Dragonpipe Games, nicht unter Dieseldrachen, aber beziehungsweise dieseldrachen.de funktioniert auch, da findet ihr auch alle Links. Ja.
Genau, und das wird auch bei uns in den Shownotes verlinkt, falls ihr da den bequemen Weg wählen wollt.
Genau. Jetzt nochmal eine ganz infame Frage, weil du hast einen Verlag gegründet. Ein Verlag hat ja jetzt nicht zwangsläufig nur ein System, also zumindest aus rollenspielerischer Erfahrung. Steht dahinter noch ein Gedanke, das zu erweitern? In andere Systeme? Ja. Oh.
Ich arbeite gerade an meiner Zellteilung, um das zu ermöglichen.
Ja.
Ja, nein, also ich bin ganz realistisch und ich sage, die Leute wollen, oder anders, ich möchte, dass Dieseldrachen was ist, was du spielst und dann kriegst du auch eine Weile was in dieser Welt. Ja. Ich werde wahrscheinlich nicht 20, 30 Jahre lang nur Dieseldrachen machen. Am liebsten würde ich aber gerne natürlich noch ein bisschen was anderes machen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal wirklich ein Rollenspiel in der Form von null wieder anfange, weil ich weiß, wie viel Zeit das dauert.
Ja.
Ich habe aber 2 Bekannte, die Brettspiele entwickeln. Und mit denen spreche ich, ob man nicht da vielleicht was rausbringen könnte. Ja, also cool. Ich versuche mir nicht zu viele Projekte gleichzeitig vorzunehmen. Ideen hätte ich, aber es muss dann am Ende natürlich auch, oder wie soll ich sagen, ich habe ganz viele tolle Ideen, aber letztendlich fange ich jetzt mittlerweile an, nachzudenken, eher als Verlag, okay, wo lagere ich das? Wie produziere ich das? Wie viel muss ich da vorstrecken? Was mache ich, wenn das total floppt und ich da mit heruntergelassenen Hosen stehe auf der Messe und das Geld irgendwie nicht mehr wiedersehe? Wie viel Prozent möchte ich oder kann ich die beteiligen? Bezahle ich die im Vorfeld, bezahle ich die prozentual und so weiter und so weiter. Also, wie gesagt, ich habe Dragonpipe Games bewusst eben einen anderen Namen gegeben und nicht diesen Drachen Games genannt oder so, weil ich eben gesagt habe, ich möchte mir offen halten, was anderes zu machen. Prio 1 ist jetzt allerdings erstmal Dieseldrachen, die Grundversorgung sicherzustellen. Und ich glaube, da würde es mir leichter fallen, ein Brettspiel vielleicht zu entwickeln oder ein Kartenspiel oder sowas, als jetzt parallel noch im Kopf ein zweites Rollenspiel anzufangen.
Ja, es war auch tatsächlich eher darauf, wenn jetzt jemand einfach sagt, ich habe ja was Fertiges, ne? Also es gibt
das
es gibt
sehr
ja
gerne, auch, ja.
Ne, nee, es also gibt, wirklich, weil gibt ja einfach Leute, die haben einfach ein cooles Spiel, ne? Und ja, ich sag jetzt mal, ein großer Verlag hat dann vielleicht gar nicht mehr so die hat einfach nicht mehr den Bedarf daran, ne? Vielleicht manchmal ist es ja auch so, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe jetzt hier schon zwei Fantasy-Systeme, aber gut, die haben im Kern eine Unterscheidung, der andere ist sehr taktisch und simulationsmäßig aufgebaut, der andere ist eher erzählerisch und High Fantasy, keine Ahnung. Ne, die beißen sich nicht, ne? Also man will sich ja nicht selber kannibalisieren, ne? Du würdest ja auch kein, also ich glaube, wenn jemand mit einem Dragon Dieseldrachenartigen zu dir kommt und sagen, boah, warum soll ich denn so ein Spiel vertreiben, wenn ich eigentlich das Spiel schon habe? So, ne?
Ich denke, dass das ist der Hauptgrund war, warum Pegasus abgelehnt hat, weil die haben letztendlich mit Savage Worlds, oder? Savage Worlds
ist. Savage Worlds ist bei Ulysses. Deshalb wunderte mich.
Savage Worlds war bei Ulysses, genau. Aber was Pegasus hatte, also Shadowrun sowieso.
Cthulhu haben die noch.
Cthulhu, richtig, das war in meinem Kopf noch.
Ja.
Genau, und Cthulhu, 20er, 30er, Shadowrun, Fantasy mit Orks und Trollen und so, kann ich in beide Richtungen sehen. Die einen könnten sagen, oh cool, unsere Zielgruppe können wir damit abholen. Oder der andere kann natürlich sagen, nee, das überlappt sich zu sehr mit unseren anderen Marken. Also ja, es ist immer so, wie halt dann gerade die Entscheidung getroffen wird.
Muss man immer gucken. Pegasus hat jetzt zum Beispiel, weil sie halt im Fantasy-Setting halt nichts haben, haben sie jetzt die Midgard-Lizenz zum Beispiel gekauft, ne? Mhm. Und machen jetzt eine Regel-Edition draus. Und jetzt sind sie quasi so ein bisschen versorgt in nahezu alle Bandbreiten. Ne?
Ja. Also, und ich merke, dass ich profitiere von der Überlappung. Das war ja auch. Also Dieseldrachen war ja ursprünglich mal mehr Steampunk und ich habe dann irgendwann aber auch festgestellt, dass ich einfach mehr Interesse auch so an 20er Jahre habe und so. Und habe dann aber auch ganz konkret überlegt, okay, was sind so die meistgespielten Rollenspiele? So Cthulhu, DSA, Shadowrun hatte ich in meinem Kopf und habe dann gesagt, ja, mega, wo ist die Überlappung davon, ne? Und ja. Ich merke, dass ich sehr profitiere von den Leuten, die sagen, also die Shadowrun-Spieler finden da was wieder für sich, die Fantasy-Spieler finden genug Fantasy, dass es nicht so der krasse Sprung ist, wie jetzt zum Beispiel zu Cthulhu oder so. Und ich merke aber andererseits auch, dass es immer noch viel mehr Leute gibt, die wirklich nur ihr Fantasy haben wollen oder nur ihr Sci-Fi oder wie auch immer und die da gar nicht aus ihrem Bereich raustreten. Und ich glaube, dass du als großer Verlag lieber nochmal die Fantasy-Nische abgreifst und mehr davon hast, wahrscheinlich verkaufstechnisch, als wenn du die Nische bedienst. Also das ist so ein bisschen mein Glück auch, dass ich glaube, Dieseldrachen sich gar nicht für jeden großen Verlag lohnen würde, ja.
Nee, es ist doch toll, eine Nische, also du bist ja quasi eine Nische in der Nische, sage ich jetzt mal so. Ne?
Hundertprozentig,
ja. Aber dafür liefert es halt, ne? Also möchte ich jetzt behaupten, ne? Wir können uns ein paar Monate nochmal unterhalten,
ja.
wenn ich das dann gespielt habe, ne? Und dann.
Genau.
Genau.
Dann kannst du leitest das, ne?
War nett.
War nett. Nett ist die kleine Schwester von, ne?
Nee. Genau, von dem, was wir jetzt gesehen haben und auch von dir gehört haben, klingt es wirklich sehr gut, finde ich. Ich finde das spannend. Ich habe auch immer gerne Hex gespielt, zum Beispiel, ne? Hollow Earth Expedition. Mhm. Das geht ja auch so in diese Adventure, Pulp-Adventure-Richtung. Und
ja.
Genau. Von daher sagt mir das sehr zu.
Ja, und ich muss halt sagen, ich glaube, das hatte ich dir auf der Nordcon schon gesagt, ich bei diesen ganzen Abenteuerfilmen, ich sag mal so Indiana Jones, Quatermain und keine Ahnung, wie sie alle hießen, so früher so die 80er, 90er Jahre Abenteuerfilme, ne? Das ist nicht nur eine Kindheitserinnerung, eine positive, das ist auch so ein bisschen, Ja, weiß ich nicht. Das ich finde das einfach super interessant. Ne? Das ist so dieses, die gehen da einfach irgendwo völlig unkontrolliert in irgendeine Höhle rein, wissen nicht, was passiert da oder was passiert da nicht. Der Boden bricht auf und zack, Dinge passieren. Ne? Also es ist kein Actionfilm, es ist aber ein Abenteuerfilm und man erlebt da was. Ne? Und wenn man dann, glaube ich, in diese Rolle reinschlüpft und da was machen kann, dann finde ich das unheimlich geil. Ne? Und dieser Faktor Entdecken, deshalb habe ich das vorhin auch am Anfang so mit diesen Weltenbänden oder Regionalbänden immer so ein bisschen gesagt, umso mehr man da reinschreibt, umso dichter wird es. Also auch wenn es nachher kein Korsett ist, ja, aber es ist so ein bisschen, es macht es halt enger. Ne?
Ja, also die Idee oder das Ziel muss sein, dass für jede weiß nicht, ob die Metapher funktioniert, aber ich sag mal, für jede Haustür, die du aufmachst, müssen drinnen 20 Zimmertüren sein, weißt du so? Also du musst eigentlich mehr Fragen aufwerfen, als dass du erklärst, ja.
Genau, wenn der Regionalband dir Plot-Ideen gibt, dann ist das gut, ne? Mhm. Ich fand ja auch mal, ich weiß nicht mehr, welches System das ist. Ich wollte es die ganze Zeit sagen, aber ich komme nicht mehr drauf. Die haben Regionalbände draus gemacht und in dem Regionalband ist hinten dran dann entweder so, ich sag mal, so eine Art Top Ten mit Plot-Ideen, ne? Oder auch teilweise irgendwie so ein 2-3-Seiten-Abenteuer, wo man einfach sagt, Mensch, das war ein schönes One-Shot, so, den kann man abends mal hinterher schieben oder so, ne? Ja. So die kleine Geschichte, die halt eben zu der Region passt. Ne? Das kann man auch vielleicht mal als kleines Intro machen, wenn man einfach mal sagt, so liebe Spielrunde, wir haben jetzt hier irgendwie 85 Jahre DSA gespielt. Ich hätte mal ganz gerne Bock auf was anderes. Komm, lass uns doch mal was anspielen. Das dauert so 2-3 Stunden. Ne? So finde ich auch mal ganz spannend.
Ja. Ja, so ein bisschen aus dem Saft rauskommen. Ne? Ich zitiere dich da gerne mal, Marc. Jeder Satz sollte ein Abenteueraufhänger sein. Das hat auch Space 1889, Entschuldigung, auch gut hinbekommen. Und wir werden jetzt mal reinlesen. Du hast dir ja sehr viel Gedanken so gemacht. Daher denke ich auch, dass da auch viel drin sein wird bei dir.
Ich hoffe, dass ich nicht zu viel verspreche. Und wenn es euch zu Tode langweilt, dann bitte sagt mir das, weil da mache ich natürlich alles besser im nächsten Buch.
Das ja, super. Das ist auf jeden Fall.
Na? Okay, Marc, dann ich denke, wir haben soweit alles geklärt und du bist auf dem besten Weg. Und ich habe so das Gefühl, wir werden voneinander noch mal hören. Spätestens wenn irgendwie die Kampagne rauskommt und du vielleicht ein bisschen was anteasern möchtest oder wir uns auch von Nordcon sehen oder.
Genau. Ich hoffe doch, ja. Weil das genau, Schöne ist, ich habe keine, das Schöne ist, ich habe auch keine, keine Zahlen, die ich erreichen muss. Es bleibt ja nach wie vor mein Hobby. Das ist mein großer Vorteil. Ja. Ich kann ein Jahr aussetzen, wenn ich es nicht mehr schaffe, ein Abenteuer zu schreiben, kann ich auch ein Jahr Pause machen. Das ist zwar dann ärgerlich, aber ich kann dann das darauffolgende Jahr wieder anfangen und wieder was rausbringen. Also ich hoffe, dass ich das einfach noch lange so nebenbei machen kann.
Cool.
Genau, wir sind jetzt ja auch bei Instagram. Wir werden uns verlinken, wir werden uns verknüpfen
miteinander.
Und sobald in unsere erste Podcast-interne Spielrunde Dieseldrachen gespielt ist, posten wir gerne mal ein Bild davon und machen auch gerne einen kleinen Bericht davon.
Ja, voll gerne. Würde mich voll freuen.
Okay. Gut, dann wünsche ich noch erstmal allen Anwesenden einen schönen Abend.
Ja, genau. Danke, Marc, dass du bei uns warst. Und an euch ZuhörerInnen da draußen viel Spaß beim Spielen von Dieseldrachen.
Danke euch.
Ciao.